Die Radio Wissen. Update.
Deutschland wird schlauer oder immerhin gebildeter. Zum Beispiel, weil mehr junge Menschen Abitur machen und studieren. Das steht im neuen Bildungsbericht von Bund und Ländern. Und das klingt erstmal gut. Aber das Bildungssystem steht auch vor großen Herausforderungen. Vor allem bei der Integration von Flüchtlingen und Einwanderern. Das ist eins unserer Themen im Update hier bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Schüler mit ausländischen Wurzeln haben es immer noch schwerer in der Schule. Auch im neuen Bildungsbericht wird das deutlich. Dazu Kai Maas vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung, einer der Autoren des Berichts.
Ausländische Jugendliche haben im Vergleich zu den Deutschen mehr als doppelt so häufig keinen Schulabschluss und erwerben überproportional einen Hauptschulabschluss. Und damit werden wieder Probleme beim Übergang in die Ausbildung angebahnt.
Aber die Dinge haben sich insgesamt gebessert. Vor allem, wenn man sich den Stand beim ersten Bildungsbericht anschaut, der vor 10 Jahren veröffentlicht wurde. Ein Beispiel, einen mittleren Schulabschluss, also etwa einen Realschulabschluss oder einen erfolgreichen Abschluss der 10. Klasse an einem Gymnasium, machte damals nur jedes dritte Kind von Einwanderern, heute mehr als jedes zweite. Und es besuchen inzwischen auch mehr Kinder aus Einwandererfamilien eine Kita. Bundesbildungsministerin Johanna Wanka sagte bei der Vorstellung des Berichts, dass die Integration vorankommt.
Dass die Bildungsbeteiligung und auch die Bildungserfolge von Migranten sich gegenüber dem ersten Bericht deutlich verbessert haben, also Aufwärtsbewegung, was Bildungsstand und anderes anbetrifft.
Aber das Thema Integration wird weiter im Mittelpunkt stehen, weil viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Von den Menschen, die im vergangenen Jahr hierhin geflohen sind, sind über die Hälfte jünger als 24 Jahre. Für ihre Bildung müssen laut Bericht tausende neue Lehrer her, nach Schätzungen 33.000 bis 44.000. Die zusätzlichen Bildungskosten könnten bei bis zu 3 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Eine Investition, die sich nach Meinung der Experten langfristig auszahlen würde. Denn dann würden gut ausgebildete Migranten bessere Jobs haben und keine Sozialausgaben benötigen. Bildungsministerin Wanka sagt, dass das Thema Integration durch die Zuwanderung eine neue Dimension erhält.
Wenn uns das gelingt, dann haben wir, glaube ich, wirklich etwas erreicht für dieses Land. Und deswegen sollte ich auch noch bemerken, dass Bildung und Integration gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind.
Was weiter ein großes Problem ist, die Unterschiede zwischen Arm und Reich. Im Bildungsbericht steht wörtlich, dass es nicht gelungen ist, den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg nachhaltig aufzubrechen. Das Einkommen der Eltern spielt also nach wie vor eine entscheidende Rolle.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Über den Bildungsbericht wird auch im Netz diskutiert. Tut gut 77, schreibt bei tagesschau.de. Unsere Schulen sind doch jetzt schon mit Lehrermangel und daraus resultierenden Stundenausfällen gestraft. Wer will mir denn jetzt erzählen, dass dies in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen ist? King Fischer fordert, nicht das Bildungssystem anpassen, sondern Migration steuern. Wir sollten unser Bildungssystem nicht an die Einwanderer anpassen, sondern wir sollten anfangen, Migration zu steuern. Wir müssen fragen, welche Migranten braucht unser Land und welche nicht. Tolerant kritisch meint dagegen, alle Kinder müssen gefördert werden, egal welchen Pass sie haben. Und Morf63 empfiehlt, so langsam sollte doch klar werden, dass ein einziges länderübergreifendes Ministerium entscheidende Vorteile hätte. K. Wabrowetz twittert, neuer Bildungsbericht belegt, soziale Herkunft immer noch entscheidend über Bildungsverläufe. Moselpirat sieht's etwas anders. Bildung ein Treppenwitz. Jeder Hansel darf zum Abitur. Das Niveau geht gegen Null. Deutsche werden immer dümmer.
Was sonst noch wichtig war?
In Deutschland sind die Zahlen bei den Einbrüchen in letzter Zeit stark nach oben gegangen. Damit es wieder weniger wird, schlägt Bundesinnenminister Thomas de Maizière Hilfspolizisten vor. Der CDU-Politiker sagte der Rheinischen Post, Sachsen habe damit schon gute Erfahrungen gemacht. Diese Wachpolizisten bekommen eine kurze Ausbildung und haben auch nur begrenzte Befugnisse. Sie tragen aber Uniform und Waffe und könnten in problematischen Stadtteilen eingesetzt werden, um da die Polizeipräsenz zu erhöhen. Weil Polizei größtenteils Ländersache ist, müssten über den Vorschlag die Innenminister der Bundesländer entscheiden. Bei vielen von ihnen ist de Maizière mit seinem Vorschlag angeeckt, vor allem bei SPD-Politikern. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, kann sich eine Wachpolizei in seinem Bundesland nicht vorstellen.
Polizeiarbeit ist eine Arbeit für Profis. Wir wollen nicht Hilfspolizisten haben, eine Polizei leid, die die richtige Polizei rufen muss, wenn es mal eng wird.
Auch die Gewerkschaft der Polizei lehnt Hilfspolizisten ab. Ihr Vizechef sprach von einer Kurzschlussreaktion auf die drastisch steigende Zahl der Wohnungseinbrüche. Das Sexualstrafrecht soll jetzt offenbar doch noch mal deutlich verschärft werden. Die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion hat den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, dass der Grundsatz Nein heißt Nein in Zukunft gelten soll. Demnach haben sich Union und SPD darauf geeinigt, dass der alte Vergewaltigungsparagraf aufgehoben werden soll. Der setzte zum Beispiel voraus, dass der Täter das Opfer massiv bedroht oder Gewalt angewendet hat. In Zukunft würde es dann ausreichen, wenn ein Opfer sein Nein deutlich macht, zum Beispiel verbal oder durch Weinen oder Wegschieben des anderen. Auch Fälle von Opfern, die durch K.O.-Tropfen betäubt oder im Schlaf sexuell missbraucht werden, sollen neu geregelt werden. Union und SPD wollen dem Bericht zufolge auch einen Straftatbestand sexuelle Belästigung einführen. Das richtet sich zum Beispiel gegen Grabscher. Einer der Flugschreiber der abgestürzten Egypt Air-Maschine ist gefunden worden. Die zuständigen ägyptischen Ermittler sagen, dass einen Monat nach dem Absturz der Stimmenrekorder aus dem Cockpit geborgen werden konnte. Die Ermittler hoffen, dass der Flugschreiber Hinweise darauf gibt, was in den letzten Minuten vor dem Absturz im Flugzeug passierte und warum es letztlich abgestürzt ist. Die Egypt Air-Maschine war am 19. Mai auf dem Weg von Paris nach Kairo verschwunden. Auf dem Radar war zu sehen, dass das Flugzeug scharfe Kurven gedreht hatte. In einer Höhe von rund 3000 Metern verschwand es dann vom Radar. Alle 66 Menschen an Bord kamen ums Leben. In einer Videobotschaft appellieren über 60 Prominente an die Regierungen der Welt, Flüchtlingen besser zu helfen. Die Kampagne kommt vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Mit dabei sind unter anderem Hollywood-Schauspieler wie Scarlett Johansson, Kate Blanchett, Benedict Cumberbatch und Ben Stiller.
Every day,
war forces thousands of innocent families
to leave their homes.
Families like yours.
Des familles comme la vôtre.
Family like mine.
Familia come la mia.
We believe all refugees
deserve the right to protection
and to live in safety.
We stand together with refugees.
Please sign the petition today.
Auch Musiker, Models und Schriftsteller machen mit. Sie rufen dazu auf, eine Petition vom UNHCR zu unterschreiben für mehr Flüchtlingshilfe. Anlass für die Aktion ist der Weltflüchtlingstag am kommenden Montag.
Was noch wichtig wird.
Sollen Marokko, Algerien und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden? Über diese Frage stimmt morgen der Bundesrat ab. Die Bundesregierung will diese Einstufung nach der Zustimmung im Bundestag, fehlt aber noch ein Okay der Bundesländer. Das könnte an den Grünen scheitern, die an mehreren Landesregierungen beteiligt sind. Sie begründen ihre skeptische Haltung unter anderem damit, dass in den betroffenen nordafrikanischen Ländern gefoltert werde und sie deshalb nicht als sicher gelten könnten. Asylanträge von Menschen aus sicheren Herkunftsländern werden in der Regel abgelehnt. Außerdem sind Abschiebungen leichter. Die Bundesregierung will mit der Einstufung abschrecken und erreichen, dass Menschen aus Marokko, Algerien und Tunesien gar nicht erst nach Deutschland kommen. Spiel 2 für die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM in Frankreich. In der Gruppe C trifft Deutschland am Abend im Stade de France bei Paris auf Polen. Bundestrainer Joachim Löw hofft, dass seine Mannschaft nach dem Auftaktsieg gegen die Ukraine konzentriert ins Spiel geht.
Auch nach dem ersten Sieg, der ja immer wichtig ist, gibt es natürlich ein Gefühl des Selbstvertrauens und des guten Gefühles. Aber man darf natürlich dann auch nicht nachlassen. Die Seriosität muss man in jedem Spiel beibehalten. Und ich glaube, das darf nicht passieren, dass wir glauben, wir sind in der Gruppe jetzt schon weiter.
Deutschland gegen Polen gehört zu den 5 Partien, die von der UEFA als Risikospiel eingestuft wurden. Bis zu 1000 Ordner sind im Stadion vorgesehen. Nach den Ereignissen von Marseille mit den Ausschreitungen russischer Fans soll die Zahl um rund 200 private Sicherheitskräfte erhöht werden. Ein Spiel gab es heute schon. England hat in der Gruppe B Wales besiegt mit 2:1.
Und sonst in der Welt?
Die Terrormiliz IS begeht in Syrien und dem Irak derzeit einen Völkermord an den Jesiden. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Untersuchungskommission der UNO für Syrien. Darin heißt es, die Angehörigen der ethnisch-religiösen Minderheit seien unvorstellbaren Horrortaten zum Opfer gefallen und die dauerten auch noch an. Die Liste der Verbrechen an den Jesiden reicht laut dem Bericht von Folter und Menschenhandel über sexuelle Sklaverei bis hin zu wahllosen Morden. Außerdem zwinge der IS die Jesiden dazu, zum Islam zu konvertieren. Jungen würden entführt und als Kämpfer für den Dschihad eingesetzt. Die UNO-Kommission verlangt, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb müsse sich entweder der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag einschalten oder es müsse ein eigener Gerichtshof eingerichtet werden. Der Bericht stützt sich auf Interviews mit 45 Überlebenden, geistlichen Juristen und Medizinern. Japan macht sich schon lange Sorgen um die sinkende Geburtenrate. Urayasu, eine Stadt in der Nähe von Tokio, greift jetzt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Für Frauen zwischen 25 und 34, die sich dafür entscheiden, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, übernimmt die Stadt 80% der Kosten dafür. Die Idee hinter diesem Social Freezing ist, dass die Eizellen entnommen werden, solange sie noch eine gute Qualität haben und die Frauen dadurch auch später noch leichter schwanger werden können. Der Bürgermeister von Urayasu bezeichnete die sinkende Zahl an Geburten als nationale Herausforderung. Deshalb sei das Thema Kinderkriegen längst keine Privatangelegenheit der Bürger mehr, sondern ein gesellschaftliches Problem. Die Investition ins Social Freezing sei vor diesem Hintergrund der richtige Weg. In Kanada soll die Nationalhymne geschlechtsneutral werden. Gestern haben die Abgeordneten im Unterhaus zugestimmt. Jetzt muss der Änderungsvorschlag noch im Senat diskutiert werden. Die Änderung würde bedeuten, dass die Worte "In all thy sons command" umgeändert werden in "All of us command". Die Regierung will Frauen besser integrieren. Premierminister Justin Trudeau, der seit Oktober im Amt ist, hat das als Ziel für seine Amtszeit ausgegeben. Vor ein paar Jahren gab es im Iran praktisch keine Surfer. Jetzt ist das Land dem Weltsurfverband ISA beigetreten als 100. Mitglied. Der Verband bezeichnet den Beitritt als Meilenstein in der Geschichte des Surfens. Großen Anteil daran, dass sich der Sport im Iran etablieren konnte, hat die irische Surferin und Aktivistin Eesky Britton. Sie ging vor 6 Jahren vor der Küste der Provinz Sistan und Belutschistan surfen, als das dort noch kein Mensch machte, und hat seitdem vor allem Frauen dazu animiert, ebenfalls auf Surfbretter zu steigen. Über Britton und die surfenden Iranerinnen gibt es einen Dokumentarfilm. Außerdem hat sie die gemeinnützige Organisation Waves of Freedom gegründet, die durch den Sport für sozialen Wandel sorgen soll.
Wissensnachrichten.
Der Rücken zwickt, die Augen jucken, wir müssen ständig gähnen. Klarer Fall, mal wieder zu lange gearbeitet. Weiß jeder, zu viel arbeiten ist nicht gut. Eine neue Studie aus den USA zeigt jetzt aber auch, zu viel arbeiten kann richtig schwer krank machen. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten. Wir müssen erstmal klären, wie viel ist denn für die Forscher zu viel arbeiten?
Ab 40 Stunden pro Woche, sagen die Forscher, ab da wird's problematisch. Dann steigt statistisch gesehen das Risiko für solche Krankheiten wie Diabetes, für Krebs und auch für Herzbeschwerden.
Über 40 Stunden heißt aber wahrscheinlich über einen langen Zeitraum, oder?
Ja, völlig richtig. Da geht es um Leute, die sehr lange richtig viel arbeiten, das heißt also über Jahre oder sogar über Jahrzehnte. Die Forscher haben dafür Daten aus einer Langzeitstudie genommen, insgesamt 7500 Interviews, und dann geguckt, wie hängen Arbeitsmenge und Gesundheit zusammen. Bei 60 Stunden pro Woche ist das Risiko übrigens schon dreimal so hoch wie normal, also für Diabetes, Krebs und so weiter, allerdings nur bei Frauen.
Wie jetzt Männern, macht das lange Arbeiten gar nichts aus?
Ja, schon. Also man merkt es ihnen erstmal nicht so an, aber auch bei Männern steigt das Krankheitsrisiko, wenn sie richtig viel arbeiten. Allerdings nur für Arthritis, nicht für diese ganzen anderen chronischen Krankheiten. Bei Frauen sieht das anders aus. Da steigt die Wahrscheinlichkeit eben sehr deutlich, eben auch für Krebs und Herzprobleme.
Und haben die Forscher dafür eine Erklärung?
Ja, sie sagen, es liegt bestimmt erstmal nicht daran, dass Frauen weniger belastbar sind, sondern es liegt an der Rollenverteilung. Aha. Also Frauen haben eben häufiger eine Doppelbelastung. Sie gehen auf der einen Seite arbeiten, aber sie müssen auch noch die Familie managen, und das sorgt natürlich für einen extra Druck und auch für mehr Stress.
Was schlagen die Forscher denn vor? Wie kann man das lösen?
Ja, zwei Sachen finden die Forscher wichtig. Einmal, dass sich jede und jeder, der arbeitet, klar macht, ich muss mehr auf meine Gesundheit achten, ich darf mich eben nicht kaputt arbeiten.
Ja, das ist natürlich leichter gesagt als getan.
Ja, finden die Forscher auch und sagen, eben die Politik muss auch Arbeitszeiten genauer kontrollieren. Chefs müssen besser aufpassen, dass sich ihre Mitarbeiter nicht überarbeiten. Die müssen sowas wie Gesundheitstrainings anbieten, Stressabbau, solche Sachen, das gibt es aus Sicht der Forscher noch viel, viel zu wenig.
Krankheiten richtig vorzubeugen, das ist die eine Sache. Die andere ist, Krankheiten zu bekämpfen, wenn man sie mal hat. Dafür wird viel geforscht, unter anderem auch an Mäusen. Das Problem, das, was dabei rauskommt, das lässt sich nicht immer 1:1 auf den Menschen übertragen.
Ja, zum Beispiel, weil Entzündungsreaktionen von Maus und Mensch ziemlich unterschiedlich sein können. Das Bundesinstitut für Risikoforschung sagt jetzt deshalb, Forscher sollen immer ganz genau prüfen, ob ein Tierversuch auch wirklich Erkenntnisse für den Menschen liefert. Die Forscher sollen dann sagen, welche Gene untersucht werden und ob die Reaktionen bei Mensch und Maus vergleichbar sind.
Tierversuche sind ja eh umstritten, zumindest wenn die Tiere dabei leiden müssen. Ist übrigens auch der Fall, wenn sie ersticken, weil sie Plastik fressen. Dafür haben Forscher der Uni Bayreuth jetzt vielleicht eine Lösung. Lösung gefunden.
Und zwar ein Biokunststoff, der sich selbst auflösen kann. Für den braucht man erstmal Orangenschalen. Aus denen zieht man dann den Stoff Limonen, oxidiert den und verbindet ihn mit Kohlendioxid. Die Forscher sagen, dass dieser Biokunststoff sehr vielseitig einsetzbar ist. Man könnte daraus zum Beispiel Tüten und Flaschen herstellen, die aus normalem Plastik ganz einfach ersetzen.
Die Wissensnachrichten. Danke, Mathis.
Wetter.
Das Schmuddelwetter zieht erstmal noch nicht wieder ab. Es regnet fast überall in Deutschland und da sind auch Gewitter, Windböen und Starkregen dabei. Ähnlich geht es auch in der Nacht weiter. Da bleibt es nur im Norden und Südwesten von Deutschland trocken. Und auch morgen wird es nicht viel besser. Die Woche endet mit Regen, Gewittern und es wird sogar noch etwas kühler, 15 bis 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.